Du bist Arzt, du bist Unternehmer, du bist Coach, du bist auch irgendwie Vorbild in der Sportmedizin, du bist auch Ex-Soldat.
Die Eurofighter, das ist so die Formel 1 im Militär, wo die Auswahl am allerhärtesten ist.
Solche Kampfjet-Piloten bei einem normalen Routineflug verlieren 700 Milliliter Flüssigkeit pro Stunde in Form von Schweiß.
Wenn du das zu lange einnimmst, verlierst du jeden Spaß am Leben und willst dich umbringen, weil es einfach eine fiese Depression auslöst.
Ich glaub sogar, die erste NMN-Studie an Menschen war ja sogar im amerikanischen Militär, wenn ich mich recht
Ja,
erinnere.
ja, ja. Dieses Vorbereiten auf eine körperliche Belastung, das gab es damals eigentlich nicht.
Was uns immer wieder überrascht, ist, dass 80% unserer Zuhörer diesen Kanal nicht abonniert haben. Ich finde, unsererseits schreit das nach einem Call to Action. Also, wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte unbedingt euren Freunden weitersagen, jedem erzählen, den ihr kennt. Bitte abonnieren. Das hilft uns einfach unfassbar, unseren Content zu verbessern und mehr vor allem zu machen. Vielen Dank. Lutz, schön, dass du da bist.
Hi Max.
Du bist Arzt, du bist Unternehmer, du bist Coach, du bist auch irgendwie Vorbild in der Sportmedizin. Du bist auch Ex-Soldat. Vielleicht erzählst du noch mal kurz ein bisschen was zu deiner extrem interessanten Life-Story. Du warst ja auch noch mal Ex-Basketballer, das kommt ja auch noch dazu. Also wirklich, wirklich sehr interessant. Ich spreche doch da noch mal kurz drüber. Wir hatten dich ja schon mal da, es sind jetzt aber viele, viele neue Hörer dazu gekommen. Dementsprechend würde ich da gerne noch mal kurz eintauchen, dass jeder Bescheid weiß, mit wem sie es zu tun haben und dass du auch der Richtige für das Thema heute bist, nämlich Peak Performance bei Kampfjet-Piloten.
Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf. Und wie du schon gesagt hast, habe ich verschiedenste Identitäten durchlaufen in meinem Leben. Und lange Zeit war mein Selbstbild tatsächlich, dass ich Basketballer bin. Also ich bin wirklich in einer kleinen Stadt in Niedersachsen groß geworden, die immer Basketball-Hochburg war. Und habe es damals schon während Schulzeiten auf die Bank in die Bundesliga geschafft und hatte dann gedacht, dass das auch reicht, um während der Wehrpflichtzeit für die Sportfördergruppe Basketball bei der Bundeswehr aufzulaufen. Nur damals war leider unser Jahrgang so schlecht, dass die Bundeswehr entschieden hat, dass wir aus der Sportförderung rausfliegen. Und dann war das erste Mal mein Selbstbild so ein bisschen gebrochen und hatte dann aber mitgekriegt, dass das Bundeswehrleben auch gar nicht so schlimm war und dass dann aus dem einen Jahr Wehrpflicht dann plötzlich erstmal 2 Jahre Reserveoffizierlaufbahn wurden und dann, nachdem ich immer noch keinen Lebensplan hatte neben dem Basketballspielen, habe ich dann einmal so ein Assessment Center besucht und bin dann mit einem hellen Tag in meinem Leben plötzlich mit einem Medizinstipendium bei der Bundeswehr davon gekommen und hatte dann das Glück, dass ich Basketball spielen konnte und nebenbei Medizin studieren konnte. Und nach dem Ende des Studiums hatte ich dann das Vergnügen, bei der Bundeswehr in die Sportmedizin richtig tief eintauchen zu dürfen. Und dann ist so das erste Mal dieses Selbstbild gekippt, dass ich mich mehr als Arzt gefühlt habe als aktiver Spieler und dann irgendwann auch immer mehr als Soldat, weil ich auch, obwohl ich in einer Sportfördergruppe den Hausarzt gespielt habe, musste ich trotzdem in die Auslandseinsätze. Und dann habe ich durch die Auslandseinsätze dann auch dieses Selbstbild annehmen müssen, dass ich ja auch so ein bisschen Offizier bin und damit auch ein bisschen mehr Soldat bin.
Wo
Und
warst du im Ausland? Das habe ich noch gar nicht gewusst.
ja, ich war
Siehst du
siebenmal
mal.
auf dem Balkan. Also ich war
Okay.
in verschiedensten Missionen integriert in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo und hätte auch nach Afghanistan gesollt und hatte auch nochmal Glück in meinem Leben, dass ich eigentlich als Arzt in Kabul vorgesehen war und im Rahmen einer Truppenreduzierung ist genau diese eine Stelle gestrichen worden, weil ich saß schon auf gepackten Koffern, musste aber meine Koffer nicht wieder auspacken, sondern 14 Tage später saß ich im Flieger in Kosovo.
Okay, na
Also
gut.
gut,
Ist die
aber
Frage, was jetzt besser
zumindest,
war,
genau, also
ne?
definitiv muss man sagen, ich habe viele, viele Freunde, die in Afghanistan-Missionen waren und auch nicht alle ganz sorgenfrei wieder heimgekehrt sind. Also diese Afghanistan-Belastung war schon ein Brett. Also ich habe zwei gute Freunde, die sehr lange darunter gelitten haben, was sie da erlebt haben. Da ist dann mein einziges Bundeswehr-Trauma aus den Auslandseinsätzen, was ich mitgenommen habe, ist, dass ich nach einem Sommereinsatz in Bosnien bei super viel Hitze kein stilles Wasser mehr mag. Das heißt, wir hatten einfach irgendwie 6 Wochen keinen Zugriff zu Sprudelwasser und irgendwann ist dann, wenn du sehr, sehr viel Wasser bei großer Hitze trinkst, dann ist irgendwann stilles Wasser sehr langweilig.
Okay, ja so kann man es sehen. Ja.
Genau, und dann irgendwann war so eine Führungsposition frei in der Sportmedizin und dann bin ich tatsächlich von 2005 bis 2015 mit der fachlichen Leitung für die Sportmedizin in den Streitkräften beauftragt gewesen und ja, und durfte tatsächlich in vielen Bereichen sehr spannende Erlebnisse sammeln und auch coole Sachen ausprobieren. Also ich hatte tatsächlich super Chefs, eine super Führung, die mir freie Hand gelassen haben und ich durfte sehr viel mich weiterentwickeln, aber auch Wissen weitergeben an unterschiedlichste Bereiche.
Und dann bist du aber eigentlich gar nicht beim Militär geblieben, oder? Du hast dann gedacht, okay, ich performe jetzt nochmal weiter.
Naja, ich bin ziemlich lange da geblieben. Ich war fast 25 Jahre am Start. Ist eine lange Zeit, also 23 Jahre und wäre auch wahrscheinlich immer noch dabei, wenn die Bundeswehrführung nicht entschieden hätte, dass mein Job vom wunderschönen Münchner Olympiapark umziehen soll nach Koblenz. Und meine Familie war nur so halb happy damit, das schöne Bayern zu verlassen.
Verständlicherweise.
Und wem erzähle ich's? Und genau, und dann kam ein Angebot von einer industriellen Familie, die eh schon ein wunderschönes Sportobjekt betreiben in Rosenheim, ob ich nicht dann einfach die Bundeswehr verlassen möchte, um dort eine neue Heimat zu finden. Und das war der Gründungstag der Sportmedizin Rosenheim. Und ich habe es eigentlich auch nicht bereut. Ich durfte aber auch oder ich darf immer noch die coolen Sachen bei der Bundeswehr weitermachen. Also ich bin immer noch so ein paar Tage im Jahr Soldat, als Reservist oder als externer Referent eingekauft und habe immer noch auch Kontakt zu den Streitkräften, was ich sehr zu schätzen weiß.
Ja, und da schließt sich ja auch so ein bisschen der Kreis jetzt, weil warum zur Hölle reden wir über Kampfjet-Piloten heute? Ja. Also ich meine, was hat sich der Griesinger dann heute schon wieder ausgedacht? Warum reden wir darüber? Was ist da noch gewesen? Du hast nämlich auch mit denen was zu tun gehabt, oder?
Genau, ich durfte tatsächlich ein Konzept, was die Bundeswehr erarbeitet hatte, das Human Performance Enhancement Konzept, bei den Jetpiloten des Eurofighters am Standort Rostock-Lage mit implementieren. Und das ist so ein Projekt gewesen, klingt erstmal nach Hardcore-Doping, aber die Bundeswehr hatte entschieden, dass man auf jeden Fall nicht auf Moleküle und medizinische Substanzen zurückgreifen will, sondern alles erst einmal mit neuen Denkansätzen, was Training, Diagnostik und Erholung angeht. Und das war natürlich was, wo man hier schreien musste als interessierter Sportmediziner. Und da war ich total dankbar, dass ich mich da mit einbringen durfte.
Genau, und dementsprechend reden wir da auch heute drüber. Da hatten wir auch eine echt, echt spannende Connection, weil genau zu der Zeit, wo du das gemacht hast, war mein Onkel Kommodore eben genau bei diesem Geschwader in Lage. Und deswegen habe ich natürlich, war ich gleich ganz Ohr. Ne?
Die Weißen okay, wissen aber nicht, was ein Kommodore ist, Max.
Ja, ein Kommodore, das ist im Grunde ein Oberst. Das ist der Rang, glaube ich, direkt unterm General, aber ich bin da jetzt auch nicht topfit.
Ja,
ich bin auch nur Zivilist, da musst du mich dann korrigieren. Mittlerweile hat es der liebe Bernhard aber schon nach Köln geschafft und ist dort auch als General tätig. Ich weiß nicht genau, was für eine Art von General, das muss man mir jetzt verzeihen.
Aber der Kommodore ist der Chef.
Genau, der Kommodore leitet dieses ganze...
Ist der Chef des Lans und das ist ein relativ großer Stützpunkt in Rostock.
Genau, nee, eben. Also ich bin natürlich auch sehr stolz auf ihn. Das ist ja eh klar. Ne? Das ist mein Patenonkel. Ja. Nee, genau. Aber deswegen ist natürlich das Thema für mich auch super interessant und ich finde vor allem generell auch sehr interessant, okay, wie geht man mit solchen krassen Belastungssituationen um. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar Fun Facts, die ich noch gerne raushauen möchte, bevor wir dann richtig reinstarten. Es gibt aktuell in der deutschen Luftwaffe ungefähr 160 ausgebildete Eurofighter-Piloten. Nur ein einstelliger Prozentsatz der Militärpiloten qualifiziert sich überhaupt für die Kampfjets. Also es ist auch nicht so einfach. Ein Eurofighter, das ist einer der prominentesten Jets, die wir im Militär haben, hat 150.000 PS und kann bis zu 2500 km/h fliegen. Unfassbar. Und vor allem auch sehr schnell beschleunigen darauf. Mhm. Da kommen wir aber später noch zu. Diese Piloten, diese Kampfjet-Piloten, sind im Cockpit des Kampfjets bis zu 9G ausgesetzt. Was heißt das? Das ist dein neunfaches Körpergewicht, was auf dein Herz-Kreislauf-System einwirkt und es zusammendrückt. Das heißt, dein Blutdruck wird einfach mal zusammengedrückt und du kannst halt einfach mal auch bewusstlos werden. Also ein sehr großes Problem, was es da auch gibt, gerade wenn wirklich enge Kurven geflogen werden. Und was ich auch noch ganz coole Statistik fand, das habe ich tatsächlich über amerikanische Studien gefunden. Solche Kampfjet-Piloten bei einem normalen Routineflug verlieren 700 Milliliter Flüssigkeit pro Stunde in Form von Schweiß. Also wirklich krass, einfach weil die so unfassbar viel Stress ausgesetzt sind. Also wir sehen High-Stress-Situations, die da ausgesetzt sind und wirklich, wirklich Special Forces eigentlich. Auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht denken würde. Weil es ja eigentlich nur fliegen, ne? Man fliegt ja Passagierflugzeug, das kennt man ja, ist eigentlich einfach ganz entspannt.
Einfach nur fliegen.
Oder? Ja, ich sag ja nur.
Das ist sehr despektiv.
ich als Zivilist, ne? Ich meine, das ist schon, ich finde das schon sehr, sehr krass und sehr spannend. Und deswegen müssen wir heute darüber reden, Lutz. Vielleicht fangen wir einfach mal so an, dass wir mal kurz so ein bisschen definieren, okay, was sind diese Kampfpiloten eigentlich ausgesetzt, was müssen die eigentlich leisten können, um im Alltag klarzukommen, weil die werden eigentlich konstant ausgebildet. Jedes Mal ein neuer Flug, vielleicht neue Dinge, die sie üben müssen, vielleicht eine Bombe auf ein bestimmtes Objekt zu schießen, eine Rakete. Ich bin da jetzt mal ganz, ganz einfach unterwegs. Ne?
Ja.
Das heißt, es muss viel trainiert werden, es müssen auch Szenarien geübt werden und konstant lernt man dazu. Und was für Voraussetzungen müssen die deines Erachtens mitbringen?
Naja, die Auswahl beginnt ja eigentlich, bevor die das erste Mal in so ein Cockpit steigen. Du hast nach wie vor, ist es einer der begehrtesten Job im Militär, wo die meisten Bewerbungen jedes Jahr kommen für generell die fliegende Tätigkeit bei der Luftwaffe. Und dann beginnt ein sehr, sehr, sehr hartes Auswahlverfahren. Und wie du gesagt hast, ist nur 1% oder knapp mehr als 1% qualifizieren dann sich überhaupt für diese Jets. Es gibt ja auch noch andere fliegende Objekte, die man so im Militär bewegen darf und führen darf. Hubschrauber,
Transportflugzeuge.
Genau, genau. Aber dann halt für die Eurofighter, das ist so die Formel 1 im Militär, wo die Auswahl am allerhärtesten ist. Und die Anzahl der Cockpits ist begrenzt. Und da muss man schon die besten Werte produzieren. Und es ist natürlich, es ist ein super hartes Auswahlverfahren. Es wird natürlich vorausgesetzt, dass man ein sehr, sehr gutes Abitur mit sich bringt. Und dann hat man verschiedenste kognitive Testbatterien, aber dann natürlich muss man auch die richtigen Maße mitbringen. Das heißt also, die Körperzusammensetzung spielt eine Rolle. Die Fähigkeiten, die man schon während der Schulzeit entwickelt hat, spielen dann eine Rolle und dann muss man einfach wahnsinnig fit sein. Und es ist tatsächlich diese Verknüpfung zwischen Körper und Geist, die eine Rolle spielt. Denn das, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ich habe so ein paar Simulator-Stunden bekommen, um mich darauf vorzubereiten für das Projekt. Und das war wahnsinniger Overkill, welche Flut an Informationen in welcher kürzester Zeit verdaut werden muss, um Entscheidungen zu treffen. Denn was vielen nicht so bewusst ist, viele haben ja wahrscheinlich Top Gun gesehen, um sich vorzubereiten, einfach mal auf dieses Jet-Pilotenleben, ist das, was wir in Top Gun 1 gesehen haben, waren ja alles Zweisitzer. Das heißt, du hast für einen erfolgreichen Flug hast du einen, der Busfahrer ist und einen, der hinten drin halt die ganzen Systeme bedient. Und das ist plötzlich mit der Entwicklung des Eurofighters, ist das alles zusammengeschrumpft, dass es plötzlich alles von einem Menschen gemacht werden muss. Der muss nicht nur fliegen, sondern der muss auch noch entscheiden, was kann man denn sonst noch so machen? Und diese ganzen Displays und Anzeigen, die eine Rolle spielen können für eine erfolgreiche Mission, da würde ich sowas von scheitern, weil einfach die Informationsflut ist völlig überwältigend. Und das scheint genau das zu sein, was einen Jetpiloten und genauso die gleiche Klasse Mensch sind auch tatsächlich Formel-1-Piloten. Die haben ein wahnsinniges Sichtfeld, die kriegen das hin, auch peripher Dinge wahrzunehmen, die wir nicht auf die Kette kriegen würden.
Also du meinst auch Genetik spielt eine Rolle?
Genetik oder Inselbegabung, ne? Das okay. ist so, das ist wahrscheinlich, ist das eine ganz spezielle Sorte Mensch, die sich dann für diesen Job qualifizieren, weil die allermeisten kriegen das nicht auf die Kette.
Ja, spannend. Okay. Ja, und dann ist vielleicht, um das noch ein bisschen zu ergänzen, und damit wir auch diesen Einstieg so ein bisschen vollenden können. Du hast ja gemeint, der Stress ist vor allem auch ein Thema. Dann sind es aber vielleicht auch die Gehkräfte und die schnellen Entscheidungen sozusagen alles in einem, oder? Ja, welche körperlichen Anforderungen, also welche Werte müssen die dann wirklich erfüllen? Also wie wird das überhaupt kontrolliert?
Na genau, du hast ja im Rahmen dieses Auswahlverfahrens, musst du ja schon erstmal alle sportlichen Tests dieser Welt absolvieren. Ne? Ja. Das heißt, die Luftwaffe war auch tatsächlich der erste Bereich im Militär, der nicht nur eine vernünftige, umfangreiche Testbatterie als Eingangsdiagnostik gemacht hat, sondern auch, das waren die allerersten, die ein Datenmanagement darauf gesetzt haben. Und das hat mich damals auch beeindruckt, dass die das wirklich super, super professionell schon gelöst hatten. Und du musst tatsächlich durch alle Fachbereiche der Medizin musst du so einmal durch, um alle möglichen Risiken früh zu erkennen, die möglicherweise ein Ausschluss sein können. Das können einfach Sachen der inneren Medizin sein. Du wirst natürlich auf Herz und Nieren geprüft und natürlich auch mit EKGs getestet. Dann wird eine Bildgebung gemacht von dir und deinem Körper. Dann schaut der HNO-Onkel auch noch drauf, ob denn der Umgang mit verschiedenen Drucksituationen, also tatsächlich Druck, im Cockpit dazu führt, dass irgendwas passiert. Das Innenohr, was ja wichtig ist für das Gleichgewichtsempfinden. Und manchmal ist ja durch diese G-Kräfte dann auch die Orientierung gestört. Hat man auch in Top Gun Teil 1 gesehen, dass der Pilot plötzlich nicht mehr wusste, fliegt er, wie rum er gerade fliegt, ob er auf dem Kopf steht oder nicht. Das kann dann manchmal auch gestört sein. Das Gehirn spielt dann manchmal fiese Streiche unter Stress. Und das muss man halt alles überprüfen, dann gehen die in die Zentrifuge. Und was halt neu war für die Eurofighter-Geschwader ist, dass es plötzlich möglich war, auch die ganzen Kräfte aufzuzeichnen, die ein Körper so produzieren kann. Und man hat natürlich die Rumpfkräfte, die Halskräfte und die Extremitätenkräfte dann plötzlich mit neuer Kraftmessung erfassen können und dann damit dann auch gleich Trainingsprogramme entwickeln können. Und das war dann auch neu und auch Bestandteil dieses Human Performance Enhancement Projekts, dass man halt wirklich datenbasiertes Training auch mit integriert hat in dieses Konzept.
Okay, ja, spannend. Du hast gerade die Zentrifuge erwähnt. Vielleicht erzähl uns doch da nochmal ein bisschen was drüber, wie das funktioniert, was da abgeht.
Ja. Man hört es ja jetzt, hat schon gesagt, dass eine der Herausforderungen für so einen Jetpiloten des Eurofighters ist ja die Entstehung dieser Fliehkräfte, die Zentrifugalkräfte. Und 9G kann man sich so vorstellen, du schießt beim Fußball ein Tor. Und die ganze andere Mannschaft schmeißt sich auf dich drauf. Und willst du wirklich der sein, der unten liegt? Ja. Will man eigentlich nicht, ne? Weil der Druck dann da unten ist schon wirklich
extrem gut.
Nicht schön.
Metapher gerade, wirklich gut.
Es ist nicht schön. Ja. Und um das zu testen, gibt es in Königsbruck gibt es da eine Zentrifuge, wo du sehr schnell beschleunigt wirst und immer im Kreis bist, bis dann irgendwann diese Fliehkräfte da sind und dann wird geschaut, wann gehen denn da die Lichter aus? Und irgendwann ist es halt so, dass plötzlich das Blut immer weiter in die Beine absackt, weil es natürlich auch dem Weg der Schwerkraft folgt und die Schwerkraft zieht nach unten. Und dann ist plötzlich nicht mehr genug Blut und vor allem nicht mehr genug Sauerstoff in der Birne oben da und dann gehen die Lichter aus. Und für diejenigen, die rumlaufen mit einem niedrigen Blutdruck, die kennen das vielleicht. Das ist am Anfang ist es so, erst ist es vielleicht, dass man in so einen Tunnel gerät, dass das periphere Sehen eingeschränkt wird. Dann wird es irgendwann schwarz-weiß und irgendwann ist dann Dunkelheit. Und der Körper wird plötzlich schlaff, was ja, nicht so gut ist.
Da gibt es tatsächlich unfassbar viele Videos auch auf YouTube oder generell online, wo man dann wirklich sehen kann, erstens verzieht es die Gesichter total, die werden total so zusammengedrückt und schauen total komisch.
Ja.
Und dann auf einmal macht es Knick und dann sind sie weg.
Sind sie weg, genau. Ja, ja. Das ist ja wirklich verrückt.
Ja, ja. Ja.
Und es muss wohl am Anfang auch passiert sein, dass in diesen Auswahlverfahren für den Eurofighter. Und es gab tatsächlich eine Begebenheit, weshalb wir auch nochmal das Training hinterfragt haben, ist am Anfang, als der Eurofighter dann ausgeliefert wurde, war der noch nicht nachtsichtfähig. Das heißt, es gab am Anfang noch kein Nachtsichtsystem für die Piloten des Eurofighters und die Briten haben dann einen neuen Helm entwickelt, wo dann plötzlich in dem Helm integriert die Nachtsichtfähigkeit drin war. Das Problem war aber, dass durch das Nachtsichtgerät im Helm der Helm plötzlich 500 Gramm schwerer wird. Und jetzt denkt man ja so, 500 okay. Gramm in so einem Helm ist jetzt nicht so tragisch, aber 500 Gramm mal 9 ist, als wenn dir dann plötzlich jedes Mal, wenn du um die Kurve fliegen willst, einer mit einem Hammer auf den Schädel eindrischt. Und das macht natürlich nochmal eine riesen Mehrbelastung für die Halswirbelsäule. Und deshalb ist man dann, ist der eigentliche, ich muss ja sagen, ich schmücke mich zum Teil mit fremden Federn, der ursprüngliche Vater dieses HPE war der Dr. Nüsse von dem Geschwader in Nörvenich zwischen Köln und Aachen. Und der hat das damals so ein bisschen vorangetrieben als erster in seinem Bereich. Und dann hat man so geschaut, wer hat denn diese Probleme mit den Kopf-Nackenmuskeln? Und dann sind sie halt schnell auf die Idee gekommen, dass das bei Bobfahrern ja auch der Fall ist. Oder bei Formel-1-Piloten und alle, die jetzt auch Drive to Survive sehen auf Netflix, haben das schon mal gesehen, dass die Piloten, auch des Formel 1, tatsächlich mit so einem Kopfgeschirr arbeiten. Dass man so isometrisches Krafttraining für die Halswirbelsäule macht mit so einem Kopfgeschirr, weil das sonst einfach nicht ausgebildet wird. Man muss also wirklich auch ein sauberes Training sich überlegen, wie man die Nackenmuskeln stärkt, ohne dabei irgendwelche Unsinn anzufangen.
Wie kann man sich dieses Kopfgeschirr noch ein bisschen besser vorstellen? Man drückt dann gegen Kräfte von der Seite, von vorne.
Genau, und das ist meistens so, ist das elastisch gelagert. Das heißt, der Trainer zieht erstmal an deinem Kopf und dann fängt er plötzlich an zu wackeln, dass es vibriert.
Ja.
Und dann musst du halt ständig nachjustieren und es sind halt einfach ganz viele kleine Muskeln am Nacken, die dann lernen müssen, auch sofort über Reflexe gegenzusteuern, dass es halt einfach nicht willkürlich angespannt werden muss, sondern dass das Gehirn weiß, was es tun muss, damit der Nacken stabilisiert wird.
Okay, ja, macht Sinn eigentlich. Ja.
Genau.
Okay.
Und man hat ja vorher aus den Erfahrungen der Tornado-Piloten, also die Luftwaffe hat ja, wie gesagt, durch das zentrale Dartmanagement, haben die halt gesehen, damals mussten die Piloten ja nur bis 41 Jahre lang ihren Job machen. Das heißt, die hatten ja gar nicht so eine lange Karriere. Mhm. Bis die fertig ausgebildet waren, konnten die dann irgendwie so 15, 16 Jahre noch fliegen. Und diese erste Generation Tornado-Piloten, die waren oftmals auch durch nach dieser Zeit, weil diese Belastung in dem Cockpit und wenn der Stuhl auch noch so ein bisschen hart ist, dann sind natürlich wahnsinnige Stöße.
Ja.
Und da sind ganz, ganz viele Bandscheibenvorfälle auch dabei gewesen. Und das ist jetzt halt, das ist jetzt halt in dem Eurofighter ist das so ausgelegt, dass die Damen und Herren, mittlerweile gibt es ja auch Damen, die sich qualifizieren für dieses Flugzeug, dass dann, die sollen eigentlich nicht mit 41 in den Ruhestand gehen dürfen, sondern die sollen das bis zum Ruhestand machen. Genau.
Wie lange fliegen die dann im Schnitt, weißt du das?
Also es ist ja, die sind ja noch gar nicht so lange am Fliegen. Ne? Seit 2012, 2013 sind die jetzt wirklich im Einsatz. Dann gab es ja auch lange Zeit gar nicht so viele fliegende Eurofighter, weil der Wartungsvertrag nicht so gut war und wir durch Steinschlag viele Cockpitfenster einfach, die Cockpitscheibe vorne ist oft einmal beschädigt gewesen und die Zulieferer mussten erst dann anfangen zu produzieren, wenn der Steinschlag da war und dann hat man halt lange Zeit auf den Eurofighter verzichten müssen.
Ah, das ist natürlich jetzt Insider-Infos hier.
Was
sehr gut,
nur
sehr
halb gut. Gute Laune verbreitet hat.
Das glaube ich. Okay, ja nee, also super cool. Dann hast du jetzt schon mehrmals auf das Human Performance Enhancement Project angesprochen.
Ja.
da würde mich jetzt so ein bisschen interessieren, was war jetzt eigentlich der Stand vorher?
Ja.
Und was war der Stand, den ihr etablieren wolltet und habt ihr es dann auch geschafft alles oder wahrscheinlich nicht alles? Was sollte gemacht werden?
Ja. Es ist immer, du hast ja, wenn du was Neues angehst und neue Herausforderungen siehst in einem Bereich, versuchst du zwei Sachen zu machen. Du willst einerseits Verhältnisse verändern, andererseits musst du Verhalten verändern. Und das war genau das, was die Luftwaffe zum Glück verstanden hat.
Mhm.
Das heißt, die Verhältnisse ist, die haben wirklich angeschaut, wo gibt es ähnliche Personengruppen, die so betreut werden müssen, und das ist dann im Profisport der Fall. Und es gab schon immer einen Fliegerarzt, der für so 20 Piloten zuständig war. Das ist so wie der Mannschaftsarzt. Und was dann neu dazu kam, dass die bereit waren, für diese 20 Personen jetzt auch einen Athletiktrainer einzustellen. Das heißt, die Bundeswehr hat schon seit wahrscheinlich über 25 Jahren bilden die Sportwissenschaftler aus, und es gab vorher kein Berufsbild für die. Die haben zwar Sport studiert, Sportwissenschaften studiert, waren dann aber irgendwie ganz normale Offiziere und konnten eigentlich nicht so oft wirklich ihren gelernten Job anwenden. Und da haben wir gedacht, so, das macht doch irgendwie total Sinn, dass man, wenn man schon Leute hat, die in diesem System ausgebildet werden, dass man denen eine Chance gibt, einen richtig coolen Job zu machen. Und genau, und dann hat die Luftwaffe tatsächlich für diese Eurofighter-Geschwader und später dann auch für andere Bereiche Sport und Wissenschaftler fest integriert in das Geschwader. Und was die schon immer hatten, waren die Psychologen. Dass es also Psychologen gab, die auch für das Mindset-Training der Piloten zuständig waren, und die hat man dann noch mit mehr integriert, und da kam dann wieder meine Erfahrung zum Tragen, weil ich wurde dann mit angefragt, weil ich 2005 den Mark Verstegen kennenlernen durfte. Das war so ein amerikanischer Sportwissenschaftler, der unter Jürgen Klinsmann zum DFB gekommen ist und eigentlich für den europäischen Fußball das System auf den Kopf gestellt hat. Zum ersten Mal hat man gesehen, dass auch Fußballer funktionell trainieren. Man hat sich am Anfang lustig gemacht über die, weil sie mit ihren Gummibändern auf dem Rasen standen und lustige Übungen gemacht haben, die vorher noch niemand gemacht hat. Und wenn man jetzt mal so schaut, das Kernteam, was ursprünglich mal auch für Mark Verstegen gearbeitet hat, die sind alle im internationalen Spitzensport gelandet und alle waren Gamechanger in diesem Bereich. Und ich durfte seit 2005 mit diesen Experten zusammenarbeiten, und es war immer ein ganzheitliches Herangehen an diese Aufgaben, dass man gesagt hat, wir haben vier Stellschrauben, um die menschliche Leistungsfähigkeit nach oben zu drehen, und das ist das Mindset, dass wir auch immer an das Wertesystem der Menschen rangehen, weil ohne Blut, Schweiß und Tränen wird man nicht sich weiterhin adaptieren können, dann bleibt man irgendwo stehen, und wenn man stehen bleibt, überholen dann die anderen rechts. Und dann haben wir den ganzen Teilbereich der Ernährung. Und da, wenn man weiß, wie Kantinennahrung aussehen kann, gibt es auch natürlich Herausforderungen, die man sich anschaut. Dann das ganze Trainingsteil, dass man das nochmal hinterfragt, weil einfach das funktionelle Training war damals 2006 nicht existent in Europa. Und dann natürlich, was dann jetzt erst 10 Jahre später den Höhepunkt erreicht hat, das Thema Regeneration. Und wir haben schon seit dieser Zeit, habe ich diese Erkenntnisse, die wir bei Mark Verstegen damals gesammelt haben und dann auch weiterentwickelt haben. Wir haben dann 2005, 2006 auch gemeinsam eine Firma gegründet, Tignum, wo wir diese Erkenntnisse aus dem Sport und aus dem Militär auch für normale Menschen wie du und mich übersetzt haben. Und das haben wir dann bei der Luftwaffe einbringen dürfen. Ich hatte ein super cooles Team. Also ich habe einfach schon ein paar Jahre eher angefangen, mir ein Team zurechtzusuchen, auch mit zwei coolen Sportwissenschaftlern. Und mit denen sind wir dann auch in Rostock-Lage dann zum ersten Mal aufgetaucht. Also das war cool.
Wenn du dich schon mal gefragt hast, wo du all diese Longevity-Supplements findest, dann habe ich die richtige Adresse für dich. Unter molecular.com findest du Longevity-Supplements, Longevity-Labortests, zum Beispiel den NAD-Test und den epiproteomischen Test. Und du findest aber auch alle Informationen, also alle relevanten Informationen zu dem Thema. Schau doch mal vorbei. Danke dir. Wenn wir da noch ein bisschen tiefer eintauchen in das Thema Mindset, du hast gesagt Blut, Schweiß und Tränen, also was habt ihr denn da vermittelt oder was wurde im Rahmen von diesem Projekt vermittelt?
Also als allererstes war es nochmal auch das ganze Thema Mindset. Wie muss ich mich zukünftig organisieren und auch immer wieder bereit sein, Lernerfahrung zu machen, mein eigenes Verhalten regelmäßig zu hinterfragen und auch herauszufinden, was sind denn meine Stressoren? Und dass ich viele Sachen einfach werde ich nicht beeinflussen können. Es macht also keinen Sinn, irgendwie Drama zu verursachen oder schlechte Laune zu verbreiten, weil das liegt nicht in meinem Kontrollbereich. Und dann auch überlegen, wie gestalte ich meinen Alltag? Kenne ich meinen Biorhythmus? Weiß ich, wann ich welche Tätigkeiten am besten zu welchem Zeitpunkt mache? Dieses Personalisieren dann auch, was dann erfolgt. Deshalb, man muss erstmal dieses Awareness schaffen. Wer bin ich? Wie ticke ich? Wie ticken die anderen um mich herum? Und wie können wir gemeinsam einen Weg finden, dass man sich wertschätzt und gemeinsam vorangeht? Beim Trainingsteil war es so, dass natürlich die Möglichkeiten limitiert waren und dass wir angefangen haben, mit den Basics wieder einzusteigen. Nämlich damals waren dann plötzlich diese Faszienrollen und Faszienbälle neu. Und wenn man Belastungen ausgesetzt ist, es fühlt es sich viel besser an, wenn man vorher den Körper vorbereitet. Dieses Vorbereiten auf eine körperliche Belastung, das gab es damals eigentlich nicht.
Sondern habt ihr die dann auch im Recovery wahrscheinlich auch noch
angewendet? Genau, die Basics. Wir sind einfach erstmal durchgegangen und haben gesagt, so, wir machen jetzt einmal den Körper vorbereiten, Movement Prep. Was kann man an einfachen Übungen mitmachen, um den Körper morgens wach zu kriegen, für eine Mission auch vorzubereiten? Und dann natürlich, wenn man dann aus dem Cockpit steigt, was gibt es alles noch für Möglichkeiten, wie man den Körper auch wieder nachbereitet, dass er sich dann am nächsten Morgen ein bisschen besser anfühlt.
Ja, ja. Und bei Ernährung, was waren da die Stellschrauben? War das auch Basics dann erstmal oder waren da bestimmte Nahrungsmittel?
Genau, die Luftwaffe hat ja den Vorteil, dass die auch Zusatzverpflegung bekommen können und dass natürlich meistens auch die Küchen für das fliegende Personal, dass da dein Onkel den Daumen drauf hatte, dass die auch einen guten Job machen. Und man muss ja sagen, damals gab es noch das große Vorteil, dass die wirklich ihr Essen selber gekocht haben.
Okay.
Dass im Rahmen der Umstrukturierung der Bundeswehr hat man an vielen Stellen Geld sparen wollen. Und es gibt jetzt viele Küchen, wo früher selber gekocht wurde und jetzt nur noch aufgewärmt wird, was kostengünstiger ist, aber natürlich die Qualität so ein bisschen drunter leidet. Und ich kann jetzt auch gar nicht sagen, wie das aktuell in Rostock ist oder in den 4-Euro-Fighter-Geschwadern, ob die es immer noch den Luxus haben, selber kochen zu dürfen. Damals hatten wir das eingeführt, dass es auch Zusatzverpflegung auch in Form von Nahrungsergänzung gab, dass es so Eiweiß die Möglichkeit gab, den Eiweißbedarf hochzuschrauben, das ist leider gestorben. Also das ist, wieso auch immer, hat man das jetzt in die Verantwortung der Einzelnen übertragen, dass nicht mehr die Küche das diese Zusatzverpflegung bereitstellt, sondern dass das jetzt jeder sich selber kümmern muss. Haben wir ja gesehen in den Auslandseinsätzen, dass die Jungs das auch schon immer gemacht haben, dass im Auslandeinsatz sind immer alle zum amerikanischen Supermarkt gerannt und haben sich eingedeckt mit allen Sportergänzungsmitteln dieser Welt. Und genau, und das ist natürlich, ja, also die Jungs, die den Job ernst nehmen, die haben alle eigentlich das verstanden, wie man sich mit sich umgeht. Aber damals war es halt neu.
Und, also im Rahmen von dem Projekt, die einzige Ergänzung waren eigentlich Proteine.
Also wir haben natürlich alles andere angesprochen, ne? Aber es war tatsächlich so, auch vor allen Dingen der strategische Umgang mit Koffein, dass der eine Rolle spielt.
Okay.
Und das ist natürlich relevant. Und bei den anderen Nationen spielten auch die medikamentösen Interventionen eine Rolle. Was so in Amerika sehr gehypt wurde zu dem Zeitpunkt, war das Molekül Modafinil.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Genau, das ist halt einfach ein klassisch wachhaltendes Präparat, was nicht wesensverändert ist und hat halt den großen Nachteil, dass es über die Serotonin, über den Serotoninstoffwechsel geht und wenn du das zu lange einnimmst, verlierst du jeden Spaß am Leben und willst dich umbringen, weil es einfach eine fiese Depression auslöst. Und bei den Amerikanern wird halt einfach die Go- und die No-Go-Pille verteilt. Also es gibt die wacherhaltende Substanz und dann, weil man weiß, dass es halt Depressionen verursacht, wenn man es zu lange nimmt, wird ein Antidepressivum hinterhergeschmissen, was die Bundeswehr nicht wollte, aus ethischen Gründen.
Okay. Verstanden, okay. Ja, ich meine, das hört man ja häufiger, dass in den amerikanischen Special Forces da wirklich viel experimentiert wird.
Genau.
Viel Biohacking betrieben wird.
Ja.
Okay, ja. Krass, ja. Und dann vielleicht nochmal ein bisschen weiter reinzutauchen. Es gibt ja auch viele Technologien, die sich die Bundeswehr da zunutze macht, oder? Oder die Luftwaffe zunutze macht, um die Kampfjetpiloten irgendwie wach zu halten während dem Flug. Was gibt's da so?
Ehrlich gesagt, ist das, was du alles gehört hast, ist eigentlich in der Regel bei ausländischen Armeen der Einsatz. Ne? Diese transkranielle Stimulation. Es gibt tatsächlich Pilotenhelme in den USA, wo über Elektrostimulation das Gehirn beeinflusst wird. Soweit ich weiß, ist es aktuell nicht bei den deutschen Helmen der Fall. Das ist tatsächlich, die müssen das selber.
Die müssen noch durchhalten.
Die müssen das mit Koffein auf die Kette kriegen und Flüssigkeitszufuhr hinkriegen. Ja. Soweit ich weiß, ist da aktuell nichts an technischer Hilfe mit angedacht.
Und du hast ja gemeint, das Koffein taktisch einzusetzen. Wie setzt man das taktisch ein in so einem Fall?
Genau, du willst halt gucken, wie lange ist die Mission und wie kann ich Koffein dosieren? Und das ist ja so, dass man für diese ergogenen Effekte, dass man sagt, ich gehe so bis 4, 5, 6, 7 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und da ist natürlich deutlich mehr als nur eine Dose Red Bull trinken. Und das kann man halt schauen. Du musst halt immer gucken, man muss natürlich auch ganz viel erstmal am Boden trainieren, wie viel vertrage ich überhaupt, denn natürlich willst du nicht ins Zittern kommen, denn man muss tatsächlich rausfinden, was ist denn meine Verträglichkeit für Koffein und ab wann kippt das auch wieder, dass ich halt keinen positiven Nutzen, sondern eher sogar einen negativen Nutzen draus ziehe. Und dann ist natürlich auch, was jetzt immer mehr zum Tragen kommt, ist natürlich was passiert mit meinem Blutzuckerspiegel? Denn du willst natürlich einigermaßen stabile Konzentrationslevel haben. Und das wussten wir damals noch gar nicht. Also diese Einflüsse vom Blutzuckerspiegel auf unsere kognitive Leistung, Fähigkeit, das hätte ich gerne damals schon gewusst. Und ich hätte auch gerne damals schon die Fähigkeit gehabt, diese CGM-Sensoren aus dem Diabetes-Zweck zu entfremden. Ja. Weil eigentlich war, wenn ich alle Learnings der letzten 20 Jahre mir anschaue, war das erste große Learning der Einsatz der Wearables über die HRV- und Schlafanalyse. Und jetzt fast das noch wichtigere Learning ist für mich wahrscheinlich einfach, wie reagiert mein Körper auf das, was ich esse und trinke anhand des Zuckerspiegels und wie kann ich das nochmal optimieren? Also das
geht auf die Wunschliste, falls sie dich nochmal engagieren sozusagen,
genau,
oder?
Genau. Okay. Obwohl, das gehe ich sicher von aus, dass das mittlerweile dass das verbreitet ist, dass das, dass es auch gemacht wird. Ja. Und es ist ja so, früher war es ja so, war ja Wissen wirklich nicht so allgegenwärtig verfügbar. Damals gab es noch keine Podcasts, es gab noch nichts, wie man sich wirklich weiterentwickeln konnte. Und es ist ja mittlerweile so, alle, die diesen Job machen, suchen ja auch immer nach einem Wettbewerbsvorteil. Und ich gehe davon aus, dass jeder, der diesen Job ernst nimmt, hat schon Erfahrung gemacht damit.
Ja, nee, macht total Sinn, ja. Die Piloten sind ja unfassbar im Stress ausgesetzt. Das hattest du gemeint, ja, Mindset habt ihr trainiert. Habt ihr auch irgendwie sowas wie Atemübungen
gemacht? Genau, das war ja wirklich das Schöne, dass wir ein holistisches Team zusammengestellt hatten. Ich hatte damals den Sportwissenschaftler Kevin England mit dabei, der vor allen Dingen damals waren es nur Herren aus der Komfortzone rausgeholt hat. Der einfach, der war der Sportwissenschaftler, der auch zuständig war für die ganzen Auslandseinsätze bei der Bundeswehr. Und der ist selber eine Maschine. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm trainieren durfte, hat er mich zur Verzweiflung getrieben. Und das hat er auch mit den Piloten da gemacht. Und das Zweite war ein sehr wertgeschätzter älterer Sportwissenschaftler-Kollege, der Michael Schneider, der schon sehr früh angefangen hatte, Erfahrung zu sammeln, so mit Qigong, autogenem Training, Muskelentspannung nach Jacobsen und Atemübungen. Und dieses Dreigespann ist tatsächlich auch gut angekommen, dass wir dann auch einfach diese auch erholenden Methoden mit denen ausprobiert haben. Und das wurde wertgeschätzt. Am Anfang ist es halt erstmal so, was wir ja auch beim Eishockey dann später gemacht haben, ist diese, wie kriegen wir den Puls runter, wie kommen wir runter, wie kriegen wir den Parasympathikus, also das heißt den erholsamen Ast des autonomen Nervensystems aktiviert. Das ist am Anfang ist es noch schwer, wenn man lauter testosteronstrotzende Überflieger dann an ja. dem Boden liegen hat, dann ist doch irgendwie immer jemand am Kichern. Mhm. Aber irgendwann checken die, dass das ein Wettbewerbsvorteil ist und plötzlich lassen sich dann irgendwann drauf ein, weil sie merken, hoppala, das macht ja doch was mit mir. Ja. Und dann hört man den alten Säcken vielleicht doch manchmal zu.
vielleicht doch kein Schwachsinn. Okay, genau. Ja, cool. Ja, dann lass uns vielleicht jetzt mal so ein bisschen noch einen Bogen spannen. Ich meine, ihr habt da wirklich viel gecoacht, viele verschiedene Dinge seid ihr angegangen. Kann man das eigentlich alles eins zu eins auch aufs echte Leben übertragen? Oder waren da Dinge dabei, die aus deiner Sicht ja überhaupt keine Relevanz im echten Leben haben?
Na, das ist ja eigentlich unsere Stärke, dass wir immer wieder versucht haben, aus diesen Learnings, die wir im Sport und im Militär gemacht haben, das Wissen so zu übersetzen, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer da einen Nutzen draus ziehen können. Und das allererste ist tatsächlich dieses Mindset. Bin ich bereit, zukünftig Dummheiten zu vermeiden, die mich davon abhalten, die beste Version meiner selbst zu sein? Denn im Militär und im Spitzensport können wir eigentlich nicht über Sieg oder Niederlage eine Vorhersage treffen. Sondern da sind so viele Einflussgrößen, die über den Ausgang entscheiden werden. Das Einzige, was ich in meiner Kontrolle habe, ist, ob ich zu dem Zeitpunkt, wo ich in das Event gehe, mir auf die Schulter klopfen kann und sage, ich war zu diesem Zeitpunkt die beste Version meiner selbst. Ich habe alles getan, damit ich sowohl körperlich, geistig als auch seelisch für diese Nummer vorbereitet bin oder nicht. Und das finde ich wunderbar und das ist haben wir übernommen damals von diesem britischen Radsportteam Sky, jetzt Ineos von Sir David Brailsford, der diese Nummer der Aggregation of Marginal Gains gepredigt hat. Es geht nicht darum, irgendwie versuchen, revolutionär exponentielles Wachstum im menschlichen Körper voranzutreiben, sondern jeden Tag aufs Neue zu hinterfragen, mache ich die Babyschritte in die richtige Richtung? Und versuche ich mehr gesundheitsförderliche, leistungsförderliche Rituale mir anzueignen und versuchen einfach die nicht so gesunden, schädlichen einfach langsam über Bord zu werfen und zu hinterfragen, weshalb habe ich die überhaupt gemacht?
Ja, mir macht das halt Sinn. Ich hab das auch schon häufiger gehört, so jeden Tag einfach 1% ein bisschen besser sein. Ne?
Genau.
Das ist eigentlich, hat an dem Tag überhaupt keinen Impact. Das hatte vielleicht in der Woche überhaupt keinen Impact, aber es
aber
hat
über das Jahr hinweg. Genau.
Ja.
Genau. Und wir werden Impact. Ja auch nicht zwischen Weihnachten und Neujahr dick, sondern zwischen, zwischen Neujahr und Weihnachten. Ne? Das heißt also, das ist dieses Aggregationseffekt ist halt einfach zwischen Weihnachten und Neujahr irrelevant, aber wenn du halt weitermachst und nicht auf dich aufpasst, dann ist es halt doof. Und genauso, wenn du irgendwie dann als gutes Neujahr dir selber was vornimmst, kann das sein, dass du Weihnachten schon ein anderer Typ bist.
Okay, also aus deiner Sicht ist eigentlich vor allem das Mindset was man.
Das ist allererste, genau. Weil du musst ja immer irgendwie den Menschen diesen Spiegel vor Augen halten. Wo stehst du gerade und willst du wirklich so weitermachen? Und du musst ja an die Grundmotive von so einem Menschen herankommen, um das Verhalten zu verändern. Und so ein Viktor Frankl-Satz war, wenn du ein stark genuges Warum in dir spürst, dann kannst du mit eigentlich allen Lebensumständen irgendwie klarkommen.
Ja, ja. Okay. Ja.
Und dieses Warum und wer will ich denn zukünftig sein, das spielt eine große Rolle.
Die beste Version von mir selber sozusagen.
Die beste Version und sich ein Bild davon machen, wie sieht denn diese beste Version aus? Was erwarte ich denn von mir? Was ist mein Selbstbild? Was ist meine Erwartung zukünftig an mich und mein Umfeld?
Cool, sehr cool. Okay, jetzt dürfen wir ein bisschen träumen. Also wenn du jetzt zurückblickst und du dürftest dort alles etablieren, was du willst, auch alles, was mit Ernährung zu tun hat. Und sie würden auch alles mitmachen. Und sie hätten auch alles Bock. Was würdest du dann noch umsetzen und ihnen empfehlen?
Na, das, was wir jetzt im Spitzensport gesehen haben, ist, dass die personalisierte Ernährung eine dramatisch große Rolle spielt. Also ich würde nochmal mich darum kümmern, dass man bei den Küchen nochmal jetzt schaut, was ist State of the Art im internationalen Spitzensport oder bei Fußballmannschaften. Und dann siehst du, dass das morgens schon losgeht, dass es verschiedene Varianten gibt, eiweißreich, kohlenhydratreich, mit, ohne Fleisch, die Eiweißkomponenten, das ist eine, also so ein Entsafter da gibt, wo du dir personalisiert deinen Smoothie zurechtlegen kannst. Theoretisch dann ja auch überlegen, welche Mikronährstoffe braucht mein Körper vielleicht, dass ich sogar auch blutbasiert argumentieren kann. Denn das, was im Profifußball aktuell passiert, dass die Spielerinnen und Spieler kriegen personalisiert ihre Getränke zubereitet, sodass tatsächlich genau das drin ist, was dieser Körper zum aktuellen Zeitpunkt am meisten benötigt.
Das sind die Mikronährstoffe dann
jetzt. Das sind die Mikronährstoffe.
Also Supplements genau, im Grunde.
Mhm. Wo halt Supplements auch mit dabei sind.
Ja.
Und dass das eine Rolle spielt, ist uns irgendwie allen klar. Und dass so die üblichen Verdächtigen sind, dass es man über Vitamin D sich Gedanken macht und Omega-3 sich Gedanken macht, das ist so der Basiseinstieg. Aber dann geht es halt auch in Richtung Kreatin weiter. Es geht weiter, je älter die werden, dass man auch mal überlegt, wie ist denn die Mitochondrienfunktion und wie kann man die Mitochondrienfunktion wie zum Beispiel über NMN dann stabilisieren oder so nochmal weiterentwickeln. Denn das war ja das Spannende für mich, seitdem es euren Test gibt und ich dann angefangen habe, nicht nur 500 Milligramm, sondern auch mal mehr zu nehmen, konnte ich nochmal meinen NMN-Spiegel um 50% steigern, was ja nicht mein NMN, sondern mein NAD-Spiegel,
ja, genau, ja.
Dass das einfach cool war, dass man mit über 50 da nochmal steil aus der Kurve kommen kann. Und ich merke das ja, dass ich plötzlich, was normalerweise stabil war, ich mache halt jeden Morgen Klimmzüge. Und nachdem ich irgendwie 14 Tage am Stück das höher dosiert habe in meinem grünen Shake in der Früh, habe ich plötzlich ein oder zwei Wiederholungen mehr rausgeballert, wo ich seit 2 oder 3 Jahren auf einem Plateau war. Ja. Und das freut dann natürlich, wenn man plötzlich da nochmal mehr machen kann.
Ja, und ich meine, ich glaube sogar die erste NMN-Studie an Menschen war ja sogar im amerikanischen Militär, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, ja.
Und also die Amerikaner sind da natürlich schon eben ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen weiter, aber auf jeden Fall offener für das Thema.
Genau. Es gibt eine riesen Institution, die DARPA, DARPA der US-Streitkräfte ist wirklich das Schaulaufen des Biohackings und der Weiterentwicklung der Medizin, funktionellen Medizin, Technologie. Also da ist alles zu Hause. Und das ist natürlich spannend.
Ja.
Genau. Und also Ernährung würde ich sagen, Bundeswehr kocht wieder selber, nehmt das ernst.
Mhm.
Und dann, was die Jetpiloten zum Glück die Möglichkeit haben, die müssen nicht so wie wir als gemeines Fußvolk in Containern schlafen im Auslandseinsatz, sondern regelmäßig stehen denen Hotels zur Verfügung, wo tatsächlich die Führung darauf achtet. Da hat sich dein Onkel für stark gemacht, dass die einfach, wenn sie dann schon unterwegs sind, dass die auch regenerieren können.
Gut
und
schlafen,
das ist einfach, das Thema Regeneration spielt eine dramatische Rolle. Und das auch ernst zu nehmen, weil es einfach ja auf alle Bereiche des Lebens sich auswirkt. Und das haben die ernst genommen und dass man auch nochmal überlegt, wie kann man auch diese Regeneration dann auch an den Standorten oder zu Hause nochmal optimieren. Und da geht es halt einfach darum, herauszufinden, was ist der richtige Schlafanzug, was ist die richtige Matratze, was ist die richtige Bettdecke, was ist das richtige Kopfkissen. Und das, was wir im Sport predigen, wenn ihr einmal euer Kissen gefunden habt und eure Bettdecke gefunden habt, dann nehmt ihr die mit, egal wohin ihr geht.
Ja, ja.
Dass man immer so ein bisschen Heimat mit sich rumträgt.
Klingt gut, ja. Du hast gerade, ich glaube, DARPA hieß sie, das ist eine Institution in den USA.
Wie heißt das
ausgesprochen, weißt du das?
Nee, also wahrscheinlich Defense.
Oder Defense. Oder
irgendwas mit Defense, okay. Genau.
würdest du dir wünschen, dass es sowas auch in Deutschland gibt? Dass dann auch Medikamente getestet werden, vielleicht neue Biomarker, neue Supplements, alles Mögliche, auch mal Peptide vielleicht auch?
Genau, also ja. Muss das bei der Bundeswehr sein? Wahrscheinlich nein. Ja. Kann das eine Regierungsbehörde sein? Ja.
Mhm.
Wir hatten bei der Bundeswehr gibt es den Cyber Innovation Hub, wo zumindest technische Lösungen pilotiert werden, um zu sehen, was macht Sinn. Und die kollaborieren auch tatsächlich mit dieser DARPA. Und im Gesundheitswesen gibt es ja auch wie so ein Innovation Hub des Gesundheitsministeriums. Da habe ich aber ehrlich gesagt noch nichts gesehen, was da irgendwie rausgepoppt ist. Ich weiß noch gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Aber wir sind ja in Deutschland relativ weit hinten dran, was diese Peptidgeschichte oder auch die Gentherapie angeht. Gibt es ja einfach deutliche regulatorische Hürden.
Ja.
Und so ein bisschen schade, dass wir da hinten dran sind.
Oder zumindest gar nicht mitmachen. Ne?
Ja. Oder es verboten haben, muss man ja sagen, dass die Gentherapie ist ja in Deutschland verboten worden.
Stimmt, ja, absolut. Okay, also du würdest dir auf jeden Fall wünschen, dass es ein bisschen liberaler zugeht, sagen wir es mal so. Und dass man noch mehr Mut zum Testen hat. Ja. Okay, du hattest vorhin mal ganz kurz noch das Datenmanagement angesprochen, was ja bei der Luftwaffe schon relativ gut ausgeprägt war. Mhm. Ist es aus deiner Sicht die wichtige moderne Technologie, die uns wettbewerbsfähig bleiben lässt? Gar nicht.
Also das ist jeder, der Longevity irgendwie sich auf die Fahne schreiben will, kommt nicht drum rum, sich um ein Datenmanagement zu kümmern.
Ja.
Erst einmal überhaupt Baseline-Daten zu sammeln. Also alles, was wir machen im Sport, geht immer darum, erst einmal eine Baseline zu entwickeln. Wie sind denn die Tag-zu-Tag-Varianzen der einzelnen Biomarker, die wir erheben? Und dann wollen wir sehen, ob stressige Situationen deutliche Abweichungen dieser Biomarker erzeugen. Und wenn die das erzeugt haben, wie kriegen wir die wieder auf die Baseline zurück, damit wir ein Asset-Management betreiben, dieser doch ja besonderen Personen, um dann auch zu erkennen, im Rahmen des Alterungsprozesses, wann kommen denn diese schleichenden Veränderungen von der Baseline hin in Richtung Krankheit. Und das ist das, was wir als Verabschiedung vom Healthspan dann auch sehen, die Hallmarks of Aging. Und das ist so, wenn wir aber überhaupt kein Verständnis haben von Baseline-Daten, dann sind wir auch nicht auskunftsfähig, ob denn das, was wir machen, funktioniert.
Genau, und ich meine, du musst die Baseline eigentlich so früh wie möglich zeichnen, oder? Solange du am besten in deinem Top-Zustand bist.
Genau, du willst eigentlich mit 30, 35 diese ersten wirklichen Baseline-Daten haben. Ja, und das ist ja das, was wir jetzt gerade hintenrum auch entwickeln mit sehr einfachen Bordmitteln.
Ja.
Dass wir uns überlegen, welche Biomarker schauen wir uns denn an, was ist irgendwie auch bezahlbar und nicht irgendwie wie bei Brian Johnson einfach verschwingt es jedes Jahr irgendwelche mehrerestelligen Beträge, sondern was ist denn erstmal praktikabel? Und da sind wir gerade auch dabei, unsere Lernkurve zu entwickeln, aber es gibt ja noch kein Datenmanagementsystem, was man off the shelf integrieren kann. Also es gibt da noch nichts und jetzt müssen wir überlegen, ob wir es selber machen. Wir sind gespannt. Es gibt einen Anbieter in Dubai, der schon eine Mischung hat aus digitaler Patientenakte plus Erweiterungen in Biomarker und Longevity. Ob das was kann?
Ja.
Sind wir gespannt.
The New heißt das oder wie?
Ja. Nee.
Fällt dir gerade nicht ein.
Nee, also wir haben gerade heute Morgen einen Call gehabt.
Ja.
Und jetzt schauen wir mal, es gibt ja immer sehr, sehr viel Overpromising und Underdelivering in diesem Feld. Und
das ist alles noch sehr kleinteilig. Ne?
Und es ist alles kleinteilig, genau. Und jetzt, wir sind erstmal offen und neugierig.
Ja.
Also wir haben halt eine selbstgebastelte Datenbank, die funktioniert, aber halt einfach, die ist so simpel, dass man die halt überhaupt nicht skalieren kann, sondern es kann man so im Einzel für den Hausgebrauch mal hernehmen. Aber halt, es ist bei weitem nicht so, dass man das weitergeben kann.
Ja, okay. Ja, Lutz, also das war für mich jetzt super eindrücklich. Ich glaube, was müssen wir mitnehmen aus deiner Sicht als abschließende Punkte?
Wenn man sich für die Longevity oder Peak Performance vorbereitet, brauchst du ein interdisziplinäres Team, was dir nicht nur auf die Finger schaut, sondern dich auch aus der Komfortzone regelmäßig wieder rausschubst und dir beibringt, wie du wieder in die Komfortzone zurückkommst. Nämlich, du brauchst, also das, was man sieht, ist, so ein Profiteam funktioniert nur, wenn du Experten aus verschiedenen Bereichen dazuziehst und du musst dir holistisch Gedanken machen, wie du dich zukünftig aufstellst. Und dann überlegen, mit wem willst du diese Strecke weitergehen. Und dann ist es immer diese Mischung aus, ich schaffe mir erstmal gute Verhältnisse, bin aber trotzdem bereit, mein Verhalten zu hinterfragen und mein Verhalten zu verändern. Ich glaube, das sind so diese Kernbotschaften. Und dann hast du immer diese vier Richtungen, die du reiten kannst. Mein Mindset nochmal hinterfragen und optimieren, meine grundlegende Motivation hinterfragen und dann Ernährung, Bewegung, Regeneration. Also es sind immer die üblichen Verdächtigen.
Ja.
Und das ist das,
Basics,
was in allen Bereichen irgendwie, das bringt dich in die Top 5%.
Ja. Darf das interdisziplinäre Team aus deiner Sicht auch aus KI-Agenten bestehen? Oder muss das aktuell, sind wir da noch nicht?
Na, wir sind schon nah dran. Ja. Du musst halt immer noch einen Experten draufschauen lassen, ob die KI halluziniert hat.
Ja.
Aber es ist natürlich jetzt so viel einfacher geworden, Trainingspläne zu personalisieren. Also früher haben
macht
wir
ihr das in der Praxis schon?
Ja, ja, das machen wir. Ja. Das machen wir. Genau, weil wir haben halt eine Grundvorstellung, welche Übungen sich für welche Menschen eignen. Und dann muss man nur noch schauen, ob die KI das genauso sieht und dann noch manchmal so ein bisschen nachjustieren. Ja. Und es ist ja oftmals, das sind die üblichen Verdächtigen. Also das heißt, wir haben ja über, wir machen das jetzt seit 20 Jahren und dann weiß man schon, was man irgendwie empfehlen würde. Und da gibt es häufig Überschneidungen, weil auch bei der Diagnostik, ne, es sind immer die gleichen Übungen, die Menschen nicht können.
Ja, ja, nee, klingt logisch. Ne?
Genau, und das absolut. Ist, also es ist machbar und ich glaube, dass das, wir sind schon ziemlich weit mit KI.
Stark, stark. Ja, das ist doch mal ein positiver Ausblick und auch echt ein sehr spannendes Thema gewesen, meines Erachtens. Ich glaube, der Aufhänger war sehr cool. Am Ende des Tages war es dann eigentlich Profisport, ne? Weil es eigentlich nicht
ist
so
Profisport.
Wirklich,
du hast,
nicht
also, wirklich was anderes genau, ist, oder? Das ist, ja. wenn du schaust, ist das, ob das jetzt ein Formel-1-Pilot ist, ob das ein Jet-Pilot ist oder ob das ein Stürmer von einem Champions-League-Team ist. Das Setting muss das gleiche sein, das Verhalten muss das gleiche sein. Die Belastungen sind jeweils ein bisschen anders, die sind spezifisch. Ja. Aber die vier Grundpfeiler, Mindset, Movement, Nutrition, Recovery, sind für alle die gleichen.
Ja, cool. Ja, Lutz, ich glaube, wir haben es geschafft, wir haben das Thema aufbereitet. Wenn euch solche ausgefallenen Themen gefallen, dann unbedingt bitte Kommentare da lassen, uns Feedback geben, ob wir sowas auch häufiger machen sollen. Ich glaube, der Lutz hat vielleicht sogar auch noch ein paar ausgefallene Themen in der Westentasche. Ja. Hat mich sehr gefreut, dich da zu haben. Ist immer wieder eine Freude, dich hier begrüßen zu dürfen. Du warst jetzt ja schon zweimal da, jetzt das dritte Mal. Vielleicht werden es auch irgendwann 100 Mal und wir feiern das dann groß. Ich glaube, es gibt viel zu erzählen. Es gibt noch super viel aufzuarbeiten und dementsprechend danke dir, Lutz.
Danke, Max.
Gute Heimfahrt später nach Rosenheim.
Danke.
Und lass es dir gut gehen.